das jetzt zweimal hintereinander habe, die Predigt, ist, weil ich mit dem Benni abgetauscht habe. Sonst wäre er heute hier, aber sie sind noch in Kroatien, sie kommen erst heute heim. Und darum hat jetzt das halt eine Änderung gegeben diesbezüglich. Ja, ich bin immer noch am ersten Petrusbrief und würde dort weiterfahren. Der Predigtext ist in 1. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 13 bis Vers 17. Ein kurzer Abschnitt, der eigentlich die Fortsetzung bildet für die Aussagen, die Petrus schon vorher gemacht hat, über die ich bereits gesprochen habe in anderen Sonntagen. Also, aha, jetzt noch nicht. Machen wir es so. Wenn du hier vielleicht da vorne ablöschen kann, vielleicht kannst du mir dafür das Licht geben, wenn das geht. So. Oh, ja. Und die Jüngeren, der rechte, ja. Ja, hinten kannst du ja schon schauen. Links ist hinten, unten links, ja. Der ist hinten, der ist gut. Der Rest ist so. Ja, es wird, die Technik ist kompliziert. Angefangen beim Lichtschalter. Genau. Also, Vers 13. Und wer wird euch etwas antun, wenn sich euer Eifer auf das Gute richtet? Doch auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, selig seid ihr. Den Schrecken, den sie verbreiten, fürchtet nicht. Und lasst euch nicht irre machen. Den Herrn aber, Christus, haltet heilig in euren Herzen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus schlecht machen, beschämt werden, wenn sie euch in Verruf bringen. Denn es ist besser, Gutes zu tun und, wenn es der Wille Gottes ist, zu leiden, als Schlechtes zu tun und zu leiden. Soweit der Text. Ich habe der Predigt den Titel gegeben: Wenn der Glaube lebt. Wenn der Glaube lebt, dann, ja was dann? Der Glaube an Jesus, den Messias, das ist ein etwas Fremdes für diese Welt. Diese Welt lebt nicht mit Christus. Wir sind Fremdlinge. Das hat Petrus ja schon am Anfang seines Briefes erwähnt. An die Fremdlinge in der Zerstreuung. Wo wir auch sind in dieser Welt, als Menschen, die Jesus Christus glauben, sind wir ein Fremdkörper für diese Welt. Und das hat Konsequenzen. Und Petrus will uns darauf hinweisen, diese Konsequenzen zu kennen, ernst zu nehmen, aber sie auch auf uns zu nehmen, sie zu akzeptieren. Wenn der Glaube lebt, ja. Es geht letztlich auch darum, dass wir den Herausforderungen, die das Leben in dieser Welt für uns als Christen stellt, dass wir diesen Herausforderungen auch mit einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus begegnen. Sonst bestehen wir nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was wir zu sagen haben, was wir zu bringen haben, was wir selber geschenkt bekommen haben aus seiner Gnade. Darum schreibt dann Petrus auch, und ich greife hier nur kurz etwas vor, wir sollen bereit sein, seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert. Das heißt, wenn wir Rechenschaft über unseren Glauben geben sollen, dann müssen wir wissen, was wir glauben. Dann reicht es nicht, ich bin erlöst, Halleluja. Ja, was heißt das? Warum? Von wo? Von was bist du erlöst? Und zu was hin bist du erlöst? Was ist dein Glaube? Was ist dein Fundament? Ich möchte diese Predigt in drei kurzen, hoffe ich, kurzen Abschnitten durchgehen, diese Gedanken zum Text. Zum ersten das Thema Leiden, zum zweiten das Thema Hoffnung und zum dritten eben das Bekenntnis. Einsteigen möchte ich einem Wort, auch noch aus der Bibel vom Apostel Paulus, und das lesen wir im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Da schreibt er: Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, betet für uns, dass das Wort des Herrn seinen Lauf nehme und überall in Ehren gehalten werde, wie auch bei euch. Und dass wir gerettet werden aus der Hand der verkehrten und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Also der Apostel Paulus, der sagt hier, hört mal, ihr lieben Geschwister, betet für uns. Wir sind in einem Lauf. Anderswo sagt er, in einem Kampf, in einem Glaubenskampf. Wir tragen das Evangelium in die Welt hinaus und das stößt auf Widerstand. Und daher jetzt auch das erste Thema, Leiden. Paulus und seine Mitarbeiter waren immer wieder diversen Leiden ausgesetzt. Wer letzten Mittwoch da war in der Bibelstunde, der hat etwas mitbekommen von diesen Leiden. Der Apostel Paulus zählt das da auf im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 23, was sie alles erlebt haben. In Christus aus Glauben gerettet zu sein, bedeutet also nicht einfach so per se, dass uns nichts passieren kann. Der Apostel Paulus schildert da Verfolgungen durch Juden, durch Heiden, durch Wegelagerer, Bedrängnis und auch ganz normale Gefahren wie Schiffbruch und so weiter und so fort. All das hätte dazu führen können, dass der Apostel Paulus und seine Begleiter den Auftrag aufgegeben hätten. Es wäre möglich gewesen, aufgrund dieser Kämpfe, dieser Anfechtungen, dieser Verfolgungen und so weiter, zu sagen, jetzt reicht's, ich höre auf. So das Evangelium verkünden, wer will. Ich nicht mehr. Paulus hat das nicht getan. Er ist diesen Weg gegangen. Also Glaube bedeutet nicht, und da würden wir etwas Falsches verkündigen, wenn wir sagen, wer an Jesus Christus glaubt, dem geht's gut. Der hat keine Probleme mehr, der wird reich, wie Abraham, und so weiter. Dem kann nichts mehr passieren. stimmt so nicht. Es gibt aber auch einen Unterschied. Wir müssen aufpassen, und vielleicht stehen wir da manchmal auch ein bisschen in Gefahr, wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles, was wir leiden, als Leiden um Christi willen bezeichnen. Manchmal sind wir vielleicht auch selber schuld. Nicht jedes Leiden ist Leiden um Christi willen. Vielleicht sind wir manchmal etwas schroff zu Mitmenschen. Das könnte mich treffen. Geben ihnen zu spüren, dass sie uns in Ruhe lassen sollen. Dass sie uns auf den Wecker gehen. Oder wir leben einen ungesunden Lebensstil und werden krank. Handeln in einer Art und Weise an unserem Körper, da wir wissen, das sollte ich nicht, das ist nicht gut, da mache ich Raubbau an meinem Körper. Und wenn dann Folgen kommen, gesundheitlicher Art, dann ist das nicht Leiden um Christi willen, sondern Leiden um meiner, Entschuldigung, Dummheit willen. Ich hatte in meiner Arbeitszeit im Stadtwerk Wetzikon zwei Arbeitskollegen, die waren Kettenraucher. Also da hat ein Pack Zigaretten im Tag nicht gereicht, die waren wirklich Kettenraucher. Bei beiden, die sind zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihnen gesagt, hör mal, beiden. Nicht zur gleichen Zeit, Zeit verschoben, aber zu beiden hat der Arzt gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst mit Rauchen, dann gebe ich dir keine lange Lebenszeit mehr. Du wirst schwierige Probleme gesundheitlich bekommen. Ja, wenn die nicht aufhören, dann sind sie selber schuld, wenn dann das eintrifft, was der Arzt sagt. Wisst ihr, was die gemacht haben? Beide. Und ich habe das fast nicht glauben können, aber beide haben von einem Tag auf den anderen aufgehört mit Rauchen. Und beide haben ihre Pension noch einige Zeit erlebt. Der eine lebt auch heute noch, ist über 80. Also wenn wir uns nicht an gewisse Grundsätze halten, die das Leben einfach mit sich bringt, und wir dann leiden deshalb, dann ist das nicht Leiden um Christi willen. Dann ist das Leiden, weil wir uns nicht so verhalten haben, wie es eben gut ist. Aber es gibt auch tatsächlich Menschen, die haben schon eine grundsätzliche Abneigung gegen alles, was sich christlich nennt, gegen Christen und so weiter. Und so schreibt denn Petrus auch in unserem Abschnitt, wenn wir um Gerechtigkeit leiden will müssen, selig seid ihr, unglaublich. Wenn wir ungerecht leiden, dann sagen wir, dann heißt es selber schuld. Wenn wir gerecht leiden, weil wir Dummheiten gemacht haben, heißt es selber schuld. Wenn wir wegen Recht tun, wegen unserer Gerechtigkeit, wegen dem rechten Tun leiden, heißt das selig seid ihr. Also Leiden kann ein Segen sein, eine Seligkeit. Das ist so ganz anders in der Bibel als in unserem menschlichen Denken. Jesus hat seine Jünger darauf hingewiesen, dass Verfolgung kommen wird. Er hat ihnen gesagt, hört mal, wenn sie mich, der ich euer Meister bin, verfolgen, dann werden sie das euch, die ihr mir nachfolgt, genauso tun. Der Meister ist nicht mehr als der Knecht. Haben sie auf mich gehört, hören sie auch auf euch. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Aber Jesus hat auch die Verfolgung und Abneigung der Menschen um seinetwillen unter einen besonderen Segen gestellt. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen, vorausgesetzt, dass sie dabei lügen. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Vorausgesetzt, dass sie dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. Euer Lohn im Himmel ist groß. Und da müssen wir uns vielleicht schon fragen, worauf ist unser Denken in dieser Welt gerichtet? Hängt es an dem, was wir hier haben? Erfolg, Reichtum, Anerkennung? Oder ist unser Denken auf das Ziel hin ausgerichtet? Ich habe von diesem Ziel schon in anderen vorgängigen Texten zum Petrusbrief gesprochen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Und Petrus schreibt dann, dass wir den Schrecken, den sie verbreiten, nicht fürchten sollen. Lasst euch nicht irre machen. Und das ist ja manchmal das Problem, dass wir dann irre werden an Dingen, die in unserem Leben geschehen und sie nicht einordnen können. Vielleicht können wir Krankheiten nicht einordnen, vielleicht können wir nicht einordnen, weil Menschen uns meiden, uns schlecht machen. Vielleicht auch eben gerade, weil wir Christen sind. Lasst euch nicht irre machen. In der Welt sind wir Fremdlinge, Fremdkörper, Asylanten, nicht gern gesehen. Ich sage nicht, dass Asylanten nicht gern gesehen sind, sagt er, bitte, versteht mich nicht falsch. Aber wir sind hier in dieser Welt letztendlich nicht zu Hause. Wir haben eine andere Heimat, wir haben einen anderen Pass. Nicht den Schweizer, nicht den Österreicher, nicht den Deutschen, nicht den Türkischen oder was auch immer, wir haben den himmlischen Pass. Und der gilt hier nicht. Der gilt hier nicht. Das ist wie wenn jemand in unser Land kommt und einen Fahrausweis irgendwo aus einem Land hat, aber der gilt hier nicht, dann darf er hier nicht Auto fahren. Es gibt Länder, ich habe das kürzlich gelesen, wo man den Fahrausweis kaufen kann. Ich habe manchmal bei Leuten auf der Straße auch den Eindruck, die hätten den eher gekauft. Also Petrus schreibt, wir sollen den Schrecken, den sie verbreiten, nicht fürchten, sondern was schreibt er in diesem Zusammenhang? Den Herrn aber Christus haltet heilig in euren Herzen. Und das ist vielleicht den Punkt, den wir uns merken sollen. Und den werde ich bei jedem Abschnitt wieder erwähnen. Jesus in unseren Herzen heilig halten. Darum, es soll uns nicht irritieren, es ist letztlich normal, wenn die Welt uns verwirft, zumindest als Christen verwirft oder lächerlich macht. Das können wir auch nicht ändern. Denn Paulus, ich komme zurück auf den Eingangsvers, den ich zur Predigt gemacht habe von Paulus, denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Christus aber geht über alles und Christus ist auch der Grund unserer Hoffnung. In ihm hat Gott für uns eine Zukunft bereit. Damit komme ich zum zweiten Punkt, Thema Hoffnung. Ich habe schon in der letzten Predigt gefragt, wer hat gerne den Segen? Den Segen nehmen wir doch alle gern. Wenn ich jetzt aber frage, wer von euch möchte gern verfolgt werden? Wo sind eure Hände? Die bleiben schön brav unten. Ja, das wollen wir nicht. Und es hat auch niemand gesagt, wir sollen Verfolgung suchen und uns darum bemühen, verfolgt zu werden. Hat niemand gesagt, hat auch Jesus nicht gesagt. Aber die Apostel, Jesus und die Apostel sagen, wir sollen Verfolgung in dem Sinn nicht ausweichen, dass wir deswegen schweigen. Denn wir haben eine Hoffnung. Wir wollen keine Verfolgung. Bosheiten aushalten. Wollen wir das? Nein, wollen nicht. Wir können sehr gut und gerne darauf verzichten, die Bosheiten anderer Menschen auszuhalten. Und trotzdem muss es sein. Es gehört dazu. Es ist Teil unseres Lebens als Christen in dieser Welt, denn wir tragen eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist. Es gehört zu unserer Hoffnung auf Christus, auf den Himmel, auf die ewige Herrlichkeit, dass wir hier in dieser Welt auch in einem gewissen Maß Ablehnung ertragen müssen. Jesus hat mit und in diesem Ertragen des Bösen eine Segnung für uns verheißen. Denn er hat uns erkauft und erlöst, und wenn wir jetzt um dieser Erlösung willen das Schlechte ertragen, dann werden wir bewährt, dann wird unser Glaube fest, dann werden wir bewährt. Und daran und darum sollen wir festhaben, wir haben eine Hoffnung, die sich dann nicht von jedem Gegenwind aus der Bahn werfen lässt. Paulus schreibt im Römerbrief, wir haben eine Hoffnung und diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, nach Luther. Weil Gottes Liebe in uns ist durch den Heiligen Geist. In der Zürcher Übersetzung ist das so formuliert, die Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, ist doch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Also Gott gibt uns nicht dahin, wenn unsere Hoffnung geprüft wird. Diese Hoffnung, die hält, weil wir sie nicht selber in uns produzieren, weil wir nicht selber unsere eigenen Hoffnungsträger sind, sondern weil Christus unser Hoffnungsträger ist, durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, durch seinen Geist. Nun, woran merkt man das? Ich bin überzeugt, das merkt man bei einem Christen an seiner Glaubensgewissheit. Es gibt Christen, und ich habe auch dazu gehört, einige Zeit lang nach meiner Bekehrung, ich war damals 20, und da habe ich einige Jahre wirklich echt Schwierigkeiten gehabt. Da geschah vielleicht wieder mal eine Sünde und ich dachte, ja, jetzt ist Gott wieder weg. Ja, das wäre dann so, wie wenn ich das Gute tun, ist Gott da, schön nahe bei mir. Und wenn ich jetzt versage und einen Fehler, eine Sünde mich übereilt, ja, dann ist er weg. Der nimmt mich nur, wenn ich nicht sündige. Irgendwie so. Dann war ich immer unsicher, bin ich jetzt gerettet, bin ich jetzt erlöst? Worauf ruht mein Glaube? Auf meinem sündlosen Leben? Nein. Auf der Gnade in Jesus Christus. Er hat uns erkauft mit seinem teuren Blut, das mehr ist als Gold und Silber. Und er hält zu uns, auch wenn wir versagen. Und so schreibt dann auch Johannes im ersten Johannesbrief, ich glaube, ich habe diesen Vers, nein, habe ich nicht. Im ersten Johannesbrief schreibt er, Kapitel 3, Verse 8, 19 bis 21, Daran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit sind, also dass wir wirklich mit Christus verbunden sind. Und vor ihm werden wir unser Herz, die Unruhe in uns, all das, was gegen uns spricht, zur Ruhe bringen, beruhigen. Denn auch wenn das Herz, unser eigenes Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Und er erkennt alles. Ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht oder nicht mehr verurteilt, sehen wir Gott mit Zuversicht entgegen. Man könnte hier auch sagen, dann haben wir die Hoffnung. Dann haben wir den Halt, den diese Hoffnung gibt. Wir haben Zuversicht auf Gott hin. Weil unser Herz uns nicht mehr verurteilt, weil Gott größer ist. In Christus hat er uns die Schuld vergeben. Und dann geht es darum, dass wir Schuld auch bekennen. Wenn jemand sündigt, so wissen wir, wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Steht auch im ersten Johannesbrief. Das ist die Hoffnung, die trägt, auch wenn rund um uns herum nicht Zuversicht besteht. Manchmal sehen wir die Welt um uns und wir könnten fast den Mut verlieren, was hier alles schief läuft. Wir könnten unseren Halt verlieren, aber in Christus haben wir diesen Halt, denn Paulus sagt auch, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter und so fort. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Punkt. Das ist die Hoffnung, die trägt. Gottes Perspektiven sagt zu uns, wie im Psalm 121 steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, weil mir von den Bergen Hilfe kommt. Ha, in der Schweiz haben wir es gut, wir haben ja so viele Berge, hohe Berge, die dürfen wir alle erklimmen und hier die Hilfe holen. Geht das? Kannst im Tal bleiben, ist egal. Kannst dir die Mühe sparen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist unsere Zuversicht. Daran halten wir fest. Deshalb macht uns Petrus auch Mut. Zu was? Haltet den Herrn Christus heilig in euren Herzen. Ich komme zum Bekenntnis. Ich habe am Anfang gesagt, wir müssen uns den Herausforderungen dieser Welt stellen. Und das sagt auch Petrus hier, nachdem er im Vers 15 geschrieben hat, den Herrn aber Christus haltet heilig in euren Herzen, dann gibt es zwar einen Punkt, aber keinen neuen Vers, es geht weiter, seid bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Dieses Heilighalten, Christus in unseren Herzen Heilighalten, das geht nicht zuletzt auch über unser Bekenntnis. Dabei geht es aber nicht um theologische Wahrheiten in erster Linie. Die müssen wir auch kennen, das ist klar, habe ich bereits gesagt. Aber es geht darum, dass wir dazu stehen, dass Christus unser Herr ist in unserem Leben. Das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Wenn wir unser Bekenntnis zu Christus geheim halten, kann das aber auch ein Zeichen dafür sein, dass uns das Ansehen von Menschen wichtiger ist als das Ansehen bei Gott. Darum gehört das zum Christus Heilighalten in unseren Herzen, dass wir diesem Bekenntnis Raum geben. Diesem Zeugendienst, sage ich jetzt mal. Es könnte ja sein, dass wir schweigen, weil wir denken, ja, die halten mich ja für blöd, an sowas zu glauben. Ist das jemandem von euch schon so gegangen? Nein, das kann nur mir so gehen, bin ich überzeugt. Und da sind wir aufgefordert und herausgefordert. Der Apostel Paulus, und ich komme wieder mit einem Zitat, schreibt im Römerbrief Kapitel 10, Vers 10, mit dem Herzen glaubt man auf Gerechtigkeit hin, mit dem Mund. Wisst ihr, wo ihr den Mund habt? Zumindest beim Essen glaube ich schon. Mit dem Mund bekennt man auf Rettung hin. Glauben und Bekennen sind eine Einheit, gehören zusammen. Das schreibt Paulus so in dem Brief. Das Bekennen fordert von uns, dass wir christusgemäß leben. Das kann ja auch ein Grund sein, ich lebe nicht ganz so, wie ich sollte als Christ, deshalb schweige ich lieber, sonst nimmt man mir das sowieso nicht ab. Also das Glauben, Bekennen und das Leben, das sollte eine Einheit sein in unserer ganzen Persönlichkeit. Wir haben auf unserem Auto, ich glaube es nicht auf dem, der hat auch einen, aber einen anderen. Aber auf unserem Auto, wir haben noch einen grauen Toyota, da steht ein Kleber hinten drauf. Da auf diesem Kleber steht, Dank sei Gott, wem sonst. Wir haben immer wieder so Kleber auf unserem Auto gehabt. Und jemand hat mich darauf mal angesprochen und gesagt, ich mache keine Kleber auf das Auto. Ja, warum nicht? Ja, sonst müsste ich anständig fahren. Ja. Jetzt wisst ihr, warum ich so anständig fahre, nur weil ich einen Kleber auf dem Auto habe. Aber es ist schon so, wenn wir uns zu Christus bekennen, muss und soll das ja auch im Leben sichtbar sein. Wenn unser Tun im negativen Sinn lauter spricht als unser Bekenntnis zu Christus, ja, dann geht das nicht. Und so ist das uns eine Hilfe, wenn Petrus und Paulus davon sprechen, dass wir Christus bekennen sollen, hilft uns das auch, dass unser Lebenswandel sich entsprechend orientiert. Wenn wir nämlich nicht sprechen, nur weil wir ein liederliches Christsein leben, dann sagt das auch etwas aus. Dann frage ich mich dann, ist Christus heilig in meinem Herzen, in deinem? Wer macht schon keine Fehler? Ich habe das schon gesagt. Es ist nicht so, dass es um ein absolut sündloses Leben geht. Das wäre nicht zielführend, das können wir nicht. Aber mit Christus verbunden wird sich in unserem ganzen Verhalten, in unserem ganzen Denken, in der Gesinnung etwas verändern, dass wir erkennen, was Gottes Wille ist, was gut ist, was ihm gefällt. Um das geht es letztendlich, dass wir da dranbleiben. Jeder macht Fehler, auch auf der Straße. Also ich fahre nicht perfekt. Aber sollen wir unser Bekenntnis verschweigen, damit man uns keine Vorwürfe machen kann als Christ? Oder damit wir nicht belächelt werden? Nun, man kann das Zeugnis, das Bekenntnis auch auf rechthaberische Weise weitergeben oder moralistisch, immer schon zuerst mit dem Zeigefinger. Das macht man nicht. Du hast geflucht, weißt du nicht, dass das schadet? Das macht man nicht. Das geht auch, das kann man auch, aber wir müssen nicht meinen, dass wir damit Gehör finden. Selten. Das löst negative Gegenreaktionen auf, wenn wir mit Zeigefingerbekenntnissen um uns schlagen. Nein. Ich habe das auch schon so gemacht. Es gab mal Ist mal einer zu uns ins Geschäft gekommen, hab den von früher von der Feuerwehr her gekannt, war auch Elektriker, musste etwas haben oder weiß nicht mehr den Umstand, wieso er zu uns ins Geschäft gekommen ist, in Wetzikon, der hatte Krebs. Der hat mir gesagt, Sie, ich habe Krebs, ich werde nicht mehr lange leben, Sie geben mir nicht mehr lange und dieser Krebs kommt vom Asbest. Ich habe Lungenkrebs, ist auf Asbest zurückzuführen. Wir haben früher als Elektriker viele Löcher gebohrt in asbesthaltigem Material und meist ohne Schutzmasken. Das war nicht bekannt damals, dass das giftig ist. Nun hat ihn das eingeholt, er war schon um die 60 da. Da habe ich gefragt, ja, kann man nichts machen? Nein, es geht nicht. Ich war beim Pendler, ich habe bei Homöopathen und so weiter und so fort. Und wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich habe mir nachher wirklich ein Gewissen gemacht. Ich wurde richtig wütend. Habe gesagt, also da hat man so eine Krankheit und dann geht man so zu Kurpfuschen und so harren. Das regt mich auch, aber mit Gott will man nichts zu tun haben. Meint ihr, ich hätte den gewonnen? Nein, so geht das nicht. Wie hätte ich reagieren können? Ich hätte sagen können, hey, das tut mir leid, dass dir das widerfahren ist. Ich habe auch viel mit Asbest gearbeitet, bis jetzt habe ich nichts gespürt davon. Aber weißt du, ich habe Christus kennengelernt. Jesus Christus, der ist mein Erlöser, auch wenn es dem Tod entgegengeht, ich habe eine Hoffnung. Aber ich kann auch für dich beten, dass du ruhig wirst, dass du Kraft von oben bekommst. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, oder? Ach, wie sind wir manchmal so blöd. Petrus schreibt, tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus schlecht machen, beschämt werden, wenn sie euch in Verruf bringen. Das Bekenntnis muss im Zusammenhang mit unserem Leben stehen. Die, die unseren Glauben schmähen, sollen durch das mit dem Glauben übereinstimmende Handeln überführt werden. Sie sollen nicht sagen können, die reden, aber tun etwas ganz anderes. Aber auch nichts sagen, das ist keine Option. Auch hier gilt, haltet den Herrn Christus heilig in euren Herzen. Im letzten Vers unseres Abschnitts bringt es Petrus hier nochmal auf den Punkt. Denn es ist besser, Gutes zu tun und wenn es der Wille Gottes ist, zu leiden, als Schlechtes zu tun und zu leiden. Wenn wir schlecht behandelt werden, dann soll das also nicht deshalb sein, weil wir uns ungebührlich verhalten. Überheblichkeit, Besserwissen, angriffig und beleidigend und so weiter, das führt nicht zum Ziel, sondern es soll klar sichtbar werden, dass wir ungerecht behandelt werden, wenn man uns schlecht darstellt. Es soll schlichtweg eine Lüge sein und nicht stimmen. So soll unser Leben sichtbar werden. In allem aber soll Gott verherrlicht werden. Darum noch einmal zum Letzten. Über allem soll stehen, den Herrn aber Christus haltet heilig in euren Herzen. Amen.